auch wenn es dann nicht mehr so flüssig geht, aber ich denke, es wichtiger ist, dass mich alle verstehen. Seine Majestät, so das Thema dieser Predigt. Seine Majestät, eine Anredeform, ursprünglich auf Gott bezogen, galt im alten Rom dem Kaiser und darüber hinaus dann auch Königen und hohen Staatsoberhäuptern. Majestät kommt aus dem lateinischen Majestas und bedeutet Hoheit, Größe, Erhabenheit. Also mit dieser Anredeform hatte man königliche Würdeträger begrüßt und sie in ihrer Größe, in ihrer Erhabenheit anerkannt und bekannt. Also hatte man in einer königlichen Begegnung diese Anredeform unterlassen, hätte man das schon als eine Majestätsbeleidigung auffassen können. Als einem König begegnet man würdig, anerkennend und bekennend seine Herrlichkeit und seine Größe. Um eine königliche Begegnung ist es auch an jenem denkwürdigen Tag gegangen, als Jesus, wir haben es gesehen, in Jerusalem eintraf, reitend auf einem Eselsfüllen. Die Christen weltweit denken heute an Palmsonntag, an dieses Ereignis. Was erfahren wir über seine Majestät? Darüber informiert uns Matthäus in seinem Evangelium. Ich habe da den Text mitgebracht und hören wir doch und lesen wir diesen Text. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie. Er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger aber gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet. Einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die vor ihm vorausgingen und ihm folgten, schrien: Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Und man sagte: Wer ist das? Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Seine Majestät. Also viele jubelnde Zaungäste erwiesen Jesus bei seinem Einzug die königliche Ehre, indem sie sozusagen Spalier standen und ihm mit ihren Kleidern und Zweigen so gewissermaßen den roten Teppich ausbreiteten. Doch ich frage mich, war es den vielen Menschen, die da ihm zugejubelt haben, auch wirklich bewusst, wen sie da als seine Majestät begrüßten? Denn ich frage mich, wie kommt es, dass bei diesem königlichen Empfang schlussendlich die ganze Stadt in Bewegung kam? Das lässt an einen Massenaufruhr denken. Und im Zentrum dieses Massenaufruhrs stand Jesus, beziehungsweise die strittige Frage: Wer ist dieser? Wer ist das? Oder wer ist dieser? Bezug auf Jesus. Wer kommt da? Was ist das für ein Mensch? Wer ist dieser? Das war die Frage. Auch wenn die meisten über ihn sagen konnten, ja, das ist Jesus, der Prophet aus Galiläa in Nazareth oder von Nazareth in Galiläa, stand die strittige Frage im Zentrum, wer ist dieser? Auch heute noch, wer ist dieser? Den viele Menschen weltweit als König verehren, als seine Majestät empfangen. Und andere diesen Jesus verachten, verfolgen, weghaben wollen. Wer ist dieser? Eine enorm umstrittige Person. Wer ist dieser? So kann man fragen, wenn man am Königsein von Jesus zweifelt. Bitte sehr, soll das ein König sein, der als machtvoller Befreier reitend auf einem Eselsfüllen daherkommt? Soll das ein König sein, der als Befreier daherkommt? Später, als Jesus am Kreuz hing, spottete ihn dieses Denken mit den Worten, er, Israels König, so steige er jetzt vom Thron herab und wir wollen an ihn glauben. Dann ist er vielleicht König. Steig herunter. Wer ist dieser? Die Frage kann auch gestellt werden aus einer Befürchtung von einem Herrscher, der nichts Gutes bringt, der Probleme bringt, der die Menschen versklavt und unterjocht ausbeutet. Wer weiß, was da mit diesem König alles kommt? Israel hat in seiner Geschichte leidvolle Erfahrungen mit solchen Herrschern gemacht. Da wird eine Skepsis gegenüber Jesus als König auch verständlich. Wer nicht weiß, wer dieser Jesus ist, den viele Menschen als König verehren, geht auf Distanz zu ihm, ignoriert ihn oder spricht ihm seine Majestät ab und weist ihn weg. So ist es um diesen König heute noch. Wer ist dieser? Nach unserer Geschichte, die uns der Matthäus überliefert, eine erste Antwort. Wer ist dieser? Ein König. Ein König, der nicht unberechenbar ist, sondern absolut verlässlich. Nicht unberechenbar, sondern verlässlich. Wie grauenhaft ein unberechenbar handelnder autokratischer Herrscher ist, hören wir ja zurzeit aus den kriegerischen Verlautbarungen und Handlungen des Kremls. Der russische Herrscher ist unberechenbar geworden. Seine Taten sprechen anders als seine Worte. Das müssen auch alle sogenannten Putin-Versteher anerkennen. Was er sagt, widerspricht dem, was er tut. In seiner Willkür handelt er ohne Rücksicht auf völkerrechtliche Konventionen und darum ist ihm nicht zu trauen. Man muss leider befürchten, dass er zu allem fähig ist, unberechenbar. Keiner kann ihm trauen. Wie total anders sieht das bei Jesus aus, der als König in Jerusalem eingezogen ist. Seine Taten entsprechen seinen Worten. Matthäus weist uns Leser darauf hin, dass der Einzug Jesu in Jerusalem als König Jahrhunderte voraus prophetisch angekündigt worden ist. Und dass diese Ankündigung im Kommen von Jesus bei diesem Einzug in Jerusalem sich erfüllt hat. Hey Leute, da erfüllt sich was, was Gott vorausgesagt hat. Und was Gott sagt, das tut er. Zwischen Worten und Handeln, da steht eine Übereinstimmung da. Gott handelt nicht unberechenbar, willkürlich, sondern so, wie er es vorausgesagt hatte. Seine Worte erfüllen sich in seinem Handeln und ganz besonders im Handeln und in der Person von Jesus Christus. Das ist nicht etwas Zufälliges, was hier einfach plötzlich passiert. In Jesus Christus spielt Gott uns Menschen gegenüber mit offenen Karten, wenn ich es mal so sagen kann. Gottes Herrschaft ist in der Person von Jesus Christus uns Menschen gegenüber offenkundig geworden. Darum verlässlich, absolut verlässlich. Übrigens, das haben auch die beiden Jünger erlebt, die den Einzug ihres Königs vorbereiten mussten. Sie trafen alles genauso an, wie Jesus das vorausgesagt hatte. Die Eselin, das Füllen, war alles da. Sogar die fragende Reaktion derer, die den Eselsausleih beobachtet hatten. Auch das traf ein. Alles bestens von guter Hand von Gott vorbereitet. Geplant. Gott nimmt sich und sein Wort ernst. Wir können uns darauf verlassen. Wir können ihm vertrauen. Diesen König, der Gottes Herrschaft zu uns Menschen bringt. Nicht willkürlich, sondern vertrauenswürdig. Und noch etwas ganz Wichtiges, ein zweites erfahren wir über diesen König. Wer ist dieser? Ein König? Nicht böswillig, sondern wohlwollend. Ein König, der nicht böswillig ist und handelnd, sondern wohlwollend ist, wohlwollend handelnd. Ein König, der bei seinem Einzug nicht seine ganze Macht und Herrlichkeit mit all seinem Prunk und Reichtum als Parade zur Schau stellt, wie das damals üblich war, der nicht mit Wagen und Rossen in Begleitung von militärischer Schutz- und Ehrengarden daherkommt, sondern auf einem ausgeliehenen Eselsfüllen. Sorry, das ist schon fast ein bisschen peinlich, nicht? Man kann darüber denken, was man will, aber eines ist klar. Ein solcher König, der so daherkommt, kann nicht mit kriegerischer Absicht kommen. Kann nicht mit Gewalt kommen, um seine Herrschaft aufzurichten. Siehe, dein König kommt zu dir. Mild, haben wir in der Übersetzung gelesen, könnte auch übersetzt werden mit sanftmütig, freundlich, milde. Dieser König kommt auf einem Eselsfüllen daher, sanftmütig, auf einem Esel reitend, auf einem Füllen dem Jungen des Lasttiers. Sanftmut oder sanftmütig sein ist das Gegenteil von einem gewalttätigen, aggressiven, niederträchtigen Verhalten. Sanftmut das Gegenteil. Sanftmut wird in der Bibel erwähnt in Verbindung mit einer wohlwollenden, liebevollen, freundlichen und wertschätzenden Zuneigung gegenüber dem Nächsten. Das ist Sanftmut. Sanftmut ist eine Macht, die andere nicht unter Zwang gefügig macht. Und darum eine ganz besondere Macht. Sanftmut, eine ganz besondere Macht. Sie gewinnt den anderen durch eine einfühlsame Liebe und gewinnt den anderen für den Weg der Freiheit. Ich denke in diesem Zusammenhang von Sanftmut auch, dass das unberittene Eselsfüllen, die Sanftmut dieses Königs spürte, dass es sich einfach so reiten ließ. Ihr müsst es mal probieren, auf einem unberittenen Esel, auf dem man noch nie geritten ist, zu reiten. Das geht nicht. Denn musst du zuerst einmal mit einer Tracht Prügel züchtigen, und das mehrmals, bis er dann spurt. Esel, wir wissen ja, wie Esel sind. Es ist kaum denkbar, dass Jesus dieses Jungtier fürs Reiten, wie das damals üblich war, zuerst mit Schlägen gefügig machen musste. Sogar die Tiere merken die Sanftmut Jesu. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Jesu königliche Sanftmut entspringt der Haltung eines Dieners, der nicht für sich selbst lebt und sich auf Kosten anderer bereichert, sondern ganz für den anderen lebt, dem er dient. Das ist Sanftmut, ein Diener. Das führt uns noch zu einer dritten Aussage. Wer ist dieser? Ein König, der nicht plündert und raubt, sondern gibt, sich verschenkt, alles gibt. Der nicht nimmt, sondern alles gibt. Die imperiale Machtergreifung von Königen zeigte sich damals oft in einer Gewalteskalation sondergleichen, wo der neue Herrscher mit seinem Heer plündernd durchs eroberte Land gezogen ist und alles genommen hat, was zu nehmen war. An Begehrlichkeiten, Geld, Wertsachen, Nahrung, junge Männer, junge Frauen, requirieren nennt man das, wo man ganze Dörfer und Landstriche plünderte. Und so machte man sich ein Land untertan. Mit Gewalt. Welche Begehrlichkeiten hatte Jesus? Er benötigte ein Tier, das damals das Tier der armen Kleinbauern war. Ein Esel, ein Eselsfüllen. Und er nimmt sich dieses Eselsfüllen nicht einfach, sondern er lässt ihn ausleihen. Mit der Zusicherung, hey, du bekommst es gerade wieder zurück. Jesus braucht nur einen Esel, einen ausgeliehenen Esel. Und er gibt ihn wieder zurück an seinen Besitzer. Jesus Christus ist nicht als Eroberer gekommen, um sich an uns zu bereichern, um unser Leben arm zu machen, unser Leben zu berauben, uns zu versklaven. Nein, Jesus ist nicht da gekommen, um uns das Leben zu nehmen, sondern um uns zu beschenken. Was hat Jesus über sein eigenes Kommen gesagt? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Welch ein König! Sein Leben gegeben als Lösegeld. Das mit dem Lösegeld, wie müssen wir das verstehen? In der damaligen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, wo man Menschen als Sklaven kaufen konnte, halten konnte und wieder verkaufen konnte, war das mit dem Lösen oder Erlösen das Leben Alltag. Lösegeldbezahlungen kennen wir heute vor allem im Kontext von kriminellen Cyberattacken. Sie ist modern geworden. Wer attackiert wird von solchen Kriminellen, der muss dann ein Lösegeld bezahlen, damit seine Programme dann wieder laufen. Es kann sehr teuer werden. Nicht um eine Cyberattacke, aber auch um Lösegeld ist es bei diesem Mann ergangen. Wer kennt ihn? Das ist Max Bullock. Hatte in Zürich eine Galerie, gestorben in 2005. Was ist geschehen? 1994, ich habe ich gelesen in der Zeitung damals, gelang es Dieben am hellen, heiteren Tag in seine Galerie oder in seiner Galerie mehrere wertvolle Gemälde aus dem Laden zu bringen, natürlich ohne zu bezahlen. Es waren etwa drei Personen, zwei haben mit ihm ein bisschen geredet, haben so ihr Interesse an der Kunst gezeigt, er hat mit ihnen diskutiert und der Bullock hat alles gezeigt, während der Dritte dann einige wertvolle Gemälde aussuchte und sie dann aus dem Laden brachte. Bullock, der realisierte das nicht. Sicher auch ein bisschen fahrlässig, dass er seine Bilder nicht da irgendwo auch physisch gesichert hatte. Auf jeden Fall, er litt damals an diesem Tag einen hohen Verlust. Mehrere wertvolle Gemälde wurden gestohlen, unter anderem ein Gemälde von Picasso, die Sitzende. Man sieht das da aus einem Katalog. Ein Bild von Picasso, die Sitzende, vielleicht sein Lieblingsbild, so wie er da dieses Bild umarmt oder dieses Foto. Mehrere Jahre vergingen, die Bilder blieben verschwunden. Was geschah mit der Sitzenden? Was denkt ihr? Die Diebe konnten den Wert dieses Bildes nicht umsetzen, da es ein Original ist und in einem Werkverzeichnis registriert war. Also jeder Kunsthändler wusste genau, dass es Raubkunst ist. Also darum, dieses Bild ist unverkäuflich. Du kannst es nicht zu Geld machen. Wir machen jetzt also im Moment gerade jetzt ein bisschen Raub- oder Diebes. Ein Diebeskurs, Diebesunterricht. Also wenn du jetzt ein Bild gestohlen hast, was machst du mit diesem Bild? Du kannst es nicht verkaufen, wenn es ein wertvolles Original ist. Geh nicht. Ja, was soll man mit dem machen? Was geschieht mit einem solchen Bild? Man muss davon ausgehen, weil man es nicht verkaufen kann, dass es auch diesem Bild der Sitzenden in den Händen solcher Diebe nicht gut geht, einem solchen Bild. Da ein solches Bild wahrscheinlich auch durch das Verborgenhalten irgendwo unsachgemäß gelagert wird und zu Schaden kommt. Also je länger das Bild verschwunden ist, je länger muss man befürchten, das Bild geht kaputt. Was tun Diebe mit einer solchen Beute? Sie haben nur eine Wahl, dem Eigentümer zurückzuverkaufen. So läuft das. Der Bullock bekam eines Tages ein Telefon. Man hat ihm angeboten, ein schönes Bild zu kaufen. Stellt euch das mal vor. Es ist sein Bild, Bullocks Bild. Er ist der rechtmäßige Besitzer und damit er wieder in den Besitz dieses Bild kommt, damit er es wieder umarmen kann, seine Sitzende, musste der Eigentümer dieses Bild zurückkaufen. Das ist doch krass. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Max Bullock mit seiner Sitzenden ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte. Als Geschöpfe Gottes gehören wir Menschen rechtmäßig dem Schöpfer. Doch wir sind unserem Schöpfergott abhanden gekommen und befinden uns als Raubgut in den Händen eines abgöttischen Herrschers, der hinter allem Bösen in dieser Welt steht. Wir sind seiner destruktiven Macht ausgeliefert. Erlegen. Was uns darum ja auch immer wieder frustrieren lässt, wenn wir, sind wir ehrlich, wenn wir schmerzlich erleben müssen, dass wir uns selbst auch nicht im Griff haben. Wir geben uns Mühe, aber sind wir doch ehrlich, wir erleben doch auch immer wieder diese destruktive Macht, unter der wir stehen. Dass wir versagen, dass wir schuldig werden, dass wir uns nicht im Griff haben, dass wir andere verletzen, dass Beziehungen belastet werden, Beziehungen zerbrechen. Wir sind dieser Macht ausgeliefert, weil wir nicht mehr in der Hand unseres Schöpfers sind. Doch unser Schöpfer hat uns nicht vergessen. Wir gehören ihm ja und er liebt uns ja. Wir sind ihm unendlich wertvoll, damit unser Leben wieder in seinen Besitz gelangen kann, musste er es mit seinem eigenen Leben auslösen, zurückkaufen. Unser Leben musste Gott durch das Leben seines eigenen Sohnes zurückkaufen, damit wir wieder bei ihm sein können, unter seiner guten Herrschaft, unter seiner Pflege, unter seiner Obacht, bei ihm, wo wir Vergebung erlangen dürfen, wo wir wieder Frieden finden dürfen, wo wir wieder Hoffnung bekommen, ewiges Leben. Nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, damit wir wieder ihm gehören dürfen, damit er uns wieder umarmen kann, bei ihm sein dürfen. Unser Schöpfer Gott ist in Jesus Christus unser Erlöser Gott geworden. Viele kennen den Schöpfer Gott, aber es ist nicht nur ein Schöpfer Gott. In Jesus ein Erlöser Gott geworden. Er hat den Preis bezahlt. Du bist gekauft. Du bist zurückgekauft. Ob du das weißt oder nicht, ob du das willst oder nicht, das ist geschehen. Du bist zurückgekauft. Du musst nicht erst etwas tun, das ist geschehen, ohne dein Mitwirken. Siehe, dein König kommt zu dir. Nicht irgendein König, dein König. Dem Schöpfer, dem du rechtmäßig gehörst, dein König ist dein Erlöser geworden, der dich zurückgekauft hat. Er will dir ganz nahe sein, er will dich umarmen. Wie Bullock, da seine Sitzende. Siehe, dein König kommt zu dir, dein König. Nicht, damit du diesen König vor deinen Karren spannst. Es gibt viele Leute, viele Christen, die preisen den König, aber gebrauchen ihn und missbrauchen ihn für ihre Dinge. Spannen ihn vor ihren eigenen Lebenskarren. Jesus ist König, der lässt sich nicht vor deinen Karren spannen. Damit ehrst du ihn auch nicht. Dein König, aber dazu etwas ganz Wichtiges. Dein König will nicht einfach dein Leben so autokratisch beherrschen und dir sagen, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, jetzt mach auch noch das. Jesus will nicht autokratisch über dein Leben regieren, er will dich an seiner eigenen Herrschaft teilnehmen lassen. Hast du das gehört? Er will, dass du mit ihm auf dem Thron mitregierst in seinem Reich. Er will mit dir eine Throngemeinschaft eingehen. Nicht ein König, der autokratisch befiehlt und herrscht. Er will dich mit einbeziehen. Jesus Christus ist ein König, an dessen Tisch und von dessen Tisch du leben sollst. Ist das echt gewaltig? Ein König, an dessen Seite dein Leben gesegnet und geborgen ist und für andere zu einem Segen wird. Dein König, der mit dir in dieser Welt wirken möchte, das Gute, und diese Welt verändern möchte. Siehe, dein König kommt zu dir, nicht mit Gewalt. Er ist sanft, freundlich, sanftmütig. Er kommt zu dir, wenn du ihn als König, als seine Majestät willkommen heißest. Ihm so deine Loyalität bekundest. Dein König kommt zu dir, wenn du ihm den roten Teppich ausbreitest. Deine Kleider, all das, was dich ausmacht und dir Ansehen gibt, für ihn, für seine Anliegen, für sein Reich staubig machen lässt. Ein bisschen dreckig machen lässt für ihn. Bereit wirst, um seines Namens willen auch mal einzustecken. Er kommt zu dir, wenn du ihm dein Herz öffnest und in einen Jubelruf einstimmst, Hosanna. Ein Jubelruf, ein Bittruf, hebräisch oder aramäisch, Hosanna oder Hosanna, griechisch Hosanna, übersetzt, Hilf, Herr, komm mit deiner Rettung und deiner Hilfe. Ein Ruf, wo der Betende seine Hände ausstreckt und sagt, komm, sei mein König, komm, sei du mein Herr, du bist mein König. Wo es darum geht, auch ihn als König, als seine Majestät zu begrüßen und ihn zu ehren. Wer ist dieser, der König aller Könige, seine Majestät? Ist er's auch für dich? Ich bete. Jesus Christus, wir neigen uns vor dir hier. Als dem König aller Könige, der in diese Welt gekommen ist. Nicht wie Könige, die gekommen sind und Chaos und Verwüstung hinterlassen haben und es heute noch tun. Wenn wir in diese Welt schauen, dann schreien wir, dann rufen wir nach Erlösung. Nach einem König, der gerecht handelt, der Frieden bringt, der Gottes Reich bringt und aufrichtet. Wir danken dir, dass du Gott in deinem Sohn Jesus Christus den Grundstein dieser Herrschaft gelegt hast. Du bist gekommen. Hast am Kreuz viel bezahlt, geblutet, damit wir wieder dir gehören dürfen. Lass uns das verstehen und begreifen. Und wir danken dir, dass du wiederkommen wirst. Der Tag kommt und dieser Tag ist nahe, wo du als König kommst und aller Welt Augen deine Herrlichkeit sehen wird. Mach uns bereit. Richte du unser